NDR Info. Echo des Tages.
Mit der Ausgabe vom Sonnabendabend und diesen Themen. Heftige Kämpfe in Syrien lösen erneut eine Fluchtwelle in der Zivilbevölkerung aus. Die Außenminister der EU beraten über ein einheitliches Vorgehen im Umgang mit den Flüchtlingen, während sich die Koalition in Berlin über den Familiennachzug für syrische Familien streitet. Außerdem im Echo des Tages, die Pegida-Bewegung demonstriert in Dresden und in mehreren europäischen Hauptstädten. In Taiwan hat ein Erdbeben mehrere Todesopfer gefordert. In Frankreich erhitzen sich die Gemüter an der Rechtschreibreform. Und im Sport blicken wir wie gewohnt auf das Geschehen in der Fußball-Bundesliga. Am Mikrofon begrüßt Sie Michael Weidemann. Einen schönen guten Abend. Mithilfe der russischen Luftunterstützung setzt das Assad-Regime seine Offensive zur Rückeroberung der von der IS oder von Oppositionsgruppen gehaltenen Städte und Territorien im Norden Syriens fort. Mittlerweile sind Regierungstruppen bis in die Großstadt Aleppo vorgedrungen. Die Kämpfe treiben die Zivilbevölkerung zu Zehntausenden aus der Stadt. Die Flüchtlinge ziehen an die nahegelegene türkische Grenze und sind dort erst einmal gestrandet. Informationen von Anne Almeling.
Es ist vorerst das Ende ihres Weges. Zehntausende Menschen aus der umkämpften Region um die Großstadt Aleppo sind Richtung Norden geflohen, um sich in Sicherheit zu bringen. Jetzt harren sie an der Grenze zur Türkei aus. Wie viele es sind, kann keiner genau sagen. Fest steht nur, es werden immer mehr. Die türkische Hilfsorganisation AFAD spricht von 15.000 syrischen Flüchtlingen allein am Grenzübergang Onjepinar. Bis zu 50.000 weitere Menschen seien auf dem Weg dorthin. Viele von ihnen sind völlig verzweifelt. Die syrische Armee hat uns hierher verschlagen. Die letzten drei Nächte haben wir in der Kälte geschlafen. Ich mache mir keine Sorgen um mich. Ich bin 65 Jahre alt und krank. Aber ich habe Kinder. Und schaut nur, wie die Kinder schlafen. Gestern ist ein Kind, gerade mal ein Jahr alt, hier am Grenzübergang erfroren. Möge Gott sich erbarmen und eine Lösung für uns finden. Ob und wann die Flüchtlinge ins Nachbarland dürfen, ist unklar. Die türkische Regierung kündigte an, sie werde ihre Politik der offenen Grenze für diejenigen beibehalten, die vor den Angriffen des syrischen Regimes und seines Verbündeten Russlands fliehen. Eigenen Angaben zufolge hat die Türkei bereits 5.000 Menschen aus der Region aufgenommen. Die meisten befinden sich aber noch auf syrischem Boden. Sie werden dort von einer türkischen Hilfsorganisation mit Lebensmitteln und Zelten versorgt. Die Flüchtlinge hatten ihre Heimat wegen heftiger Gefechte beim Vormarsch der Regierungstruppen verlassen. Seit Beginn der Woche war die syrische Armee mit Hilfe russischer Kampfjets im Norden Syriens vorgerückt. Selbst während der Friedensgespräche in der vergangenen Woche in Genf setzten die Russen ihre Luftangriffe fort, obwohl sie sich vorher dazu verpflichtet hatten, die Bombardements einzustellen, kritisierte US-Außenminister John Kerry am Freitag in Washington. Weder Russland noch Assad noch die Unterstützer von Assad halten sich an die Resolution 2254 der Vereinten Nationen, für die sie selbst gestimmt haben, für die zumindest Russland gestimmt hat. Assad hatte naheliegenderweise keine Stimme. Der Westen macht vor allem das syrische Regime und Russland für die prekäre Lage in Nordsyrien verantwortlich. Russland wies die Vorwürfe als haltlos zurück. Syrien warnte mit drastischen Worten vor dem Einsatz saudischer Bodentruppen in dem Bürgerkriegsland. Das Königreich hatte sich am Donnerstag bereit erklärt, im Rahmen eines internationalen Kampfeinsatzes gegen die Terrororganisation Islamischer Staat auch Soldaten nach Syrien zu schicken.
Der Bericht von Anne Almeling. Im Zeichen der erneuten Flüchtlingswelle an der syrisch-türkischen Grenze stand auch ein Treffen der EU-Außenminister in Amsterdam, das heute zu Ende ging. Die Beratungen der Chefdiplomaten über ein gemeinsames Vorgehen in der Asylfrage standen nach den jüngsten Entwicklungen in und um Aleppo unter erhöhtem Druck. Ob die Minister am Ende ihrer Tagung Fortschritte vermelden konnten, erläutert Holger Roman.
Macht die EU die Schotten dicht oder findet man doch eine europäische Lösung? Eine verbindliche Antwort darauf wurde in Amsterdam nicht gegeben. Chefdiplomatin Mogherini blieb am Ende nur der hilflose Appell, vereint zu handeln. Dieses Thema gehe alle an.
This is an issue that is crucial for all of us and this shows that we have to act united.
Länder wie Serbien oder Mazedonien, aber auch das Transitland Türkei stehen angesichts kaum veränderter Flüchtlingszahlen und des Dramas, das sich gerade im syrischen Aleppo abspielt, unter wachsendem Druck. Ihre Vertreter saßen beim Ministerrat mit am Tisch. Der westliche Balkan, warnte EU-Nachbarschaftskommissar Hahn, dürfe kein Parkplatz für Flüchtlinge werden.
We have to avoid the situation that our candidate countries at the Western Balkan became a kind of parking lot for refugees.
Dass die EU dies nur gemeinsam verhindern könne, glaubt Hahns Landsmann, der österreichische Außenminister Kurz, nicht. Er will den Zustrom von Migranten über die Balkanroute notfalls in Serbien und Mazedonien stoppen, um die von seiner Regierung beschlossene Obergrenze einzuhalten. Kurz denkt sogar über den Einsatz von Soldaten nach und über den Bau von Registrierungszentren außerhalb der EU, um sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge oder Menschen mit gefälschtem Pass gar nicht erst hereinzulassen.
Wir als Österreich, wir sind ein Zielland und für uns ist die Situation so nicht mehr lange zu stemmen. Wenn wir keine Lösung an der Grenze zwischen der Türkei und Griechenland zustande bringen, dann wird unsere einzige Möglichkeit sein, dass wir mit Slowenien, mit Kroatien, mit Serbien, mit Mazedonien kooperieren und hier den Schengen-Raum bestmöglich schützen.
Während der Österreicher von seinem Kollegen aus Ungarn Rückendeckung bekommt, der von einer neuen Verteidigungslinie spricht, gehen die Pläne der Mehrheit zu weit. Würden sie de facto doch die Außengrenze des Schengen-Raums verschieben und das ohnehin am Abgrund stehende Griechenland mit dem Problem alleine lassen. Jean Asselborn, Vertreter des kleinen Luxemburg, räumt zwar ein, dass Österreich, Deutschland oder Schweden nicht unendlich viele Menschen aufnehmen könnten. Trotzdem dürfe Europa nicht sein Gesicht verlieren und rechten Populisten nachgeben.
Jeder von uns sieht diese Bilder von Aleppo. Zehntausende Menschen, die doch um ihr Leben laufen, sollen dann die Menschen nicht sterben in Syrien, sondern in Europa erschossen werden. Mir graut's ein wenig.
Damit das Grauen nicht Wirklichkeit wird, so viel wurde in Amsterdam deutlich, sollten bereits beschlossene Maßnahmen schleunigst umgesetzt werden. Auch Bundesaußenminister Steinmeier betont, der Strom der Flüchtlinge über die Ägäis müsse reduziert werden. Wie die Kanzlerin setzt der SPD-Mann vor allem auf den Aktionsplan mit der Türkei. Ende November hatte sich die Regierung Erdogan verpflichtet, die Seegrenze zu Griechenland konsequenter abzuriegeln. Noch allerdings ist davon wenig zu spüren.
Entscheidend kommt es jetzt darauf an, dass die Türkei ihren Teil der Verpflichtungen aus dem Abkommen mit der Europäischen Union erfüllt. Wir haben nicht viel Zeit.
Ob das Kalkül aufgeht, wird sich in den kommenden Wochen zeigen und hängt auch von der Entwicklung in Syrien ab. Immerhin, so Steinmeier, könnten die 3 Milliarden Euro, die man der Türkei für ihre Hilfe zugesichert hat, nun ausgezahlt werden. Am Montag reist die Kanzlerin zu einem weiteren Besuch nach Ankara. Und auch der EU-Gipfel am 18. Februar wird sich mit der Krise befassen, die über die Zukunft der Union entscheiden könnte.
Informationen von Holger Roman. Derweil tut sich die Große Koalition in Berlin unverändert schwer, auf den Flüchtlingszustrom angemessen zu reagieren. Erst nach monatelangem Ringen verabschiedeten CDU, CSU und SPD in der vergangenen Woche ein Gesetzespaket, das die Rechte von Flüchtlingen in Deutschland neu regeln soll. Doch der Kompromiss erweist sich schon jetzt als wenig belastbar. Denn SPD-Chef und Vizekanzler Sigmar Gabriel behauptet jetzt, die von CDU-Innenminister Thomas de Maizière verkündete Aussetzung des Familiennachzugs für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sei nicht mit ihm verabredet gewesen. Er habe erst durch Recherchen der ARD von der Verschärfung erfahren, so Gabriel. Wie die Bundesregierung die erneute Asylkrise bewältigen will, weiß unsere Berliner Korrespondentin Katja Strippe.
Aus dem Bundesinnenministerium und aus dem Wirtschaftsministerium heißt es, dass alle Beteiligten zeitnah eine Lösung finden wollen. Sprich, Sigmar Gabriel und Thomas de Maizière werden sich übers Wochenende darauf verständigen, wie das mit dem Familiennachzug für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Zukunft geregelt werden soll. Die SPD hatte sich bislang immer dafür eingesetzt, dass Kinder und Jugendliche, die nach Deutschland fliehen, ihre Eltern nachholen dürfen. Aber im Gesetzentwurf, über den die Kanzlerin und ihre Minister bei der Kabinettssitzung am Mittwoch abgestimmt hatten, steht drin, dass der Familiennachzug für unbegleitete Minderjährige ausgesetzt wird. Kommentar von Unionsfraktionsvize Strobel.
Wer lesen kann, hat Vorteile im Leben. Das ist schon wahr.
Und dann erklärt Strobel, warum es CDU und CSU so wichtig ist, dass der Familiennachzug für unbegleitete Minderjährige ausgesetzt wird. Das habe nichts mit Hartherzigkeit zu tun.
Wir wissen seit langer Zeit, dass junge Menschen, Minderjährige, ganz bewusst losgeschickt werden, um dann ganz gezielt zu einem späteren Zeitpunkt die ganze Familie nachzuholen.
Die SPD will Einschränkungen beim Familiennachzug für Minderjährige trotzdem nicht zustimmen. Dafür hatte sich vor allem Familienministerin Schwesig stark gemacht, die zurzeit in Babypause ist. Gabriele Fokrascher von der bayerischen SPD-Landesgruppe im Bundestag sagt,
von SPD-Seite aus, wenn wir diesen Punkt, so wie er jetzt drin steht, nicht mitmachen.
Die Union hat Angst davor, dass die Sozialdemokraten das gerade erst vom Kabinett beschlossene Asylpaket 2 nochmal aufschnüren wollen. Thomas Strobel warnt davor, dass sich die Reform dann weiter verzögert.
Die Parteivorsitzenden verhandeln seit Anfang November. Das heißt, es sind jetzt wirklich über 3 Monate verhandelt worden. Und dann muss es auch einmal gut sein.
Kopfschütteln bei der Opposition, aber nicht nur da. CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeld sagte dem Bayerischen Rundfunk, die SPD-geführten Ministerien hätten genug Zeit gehabt, den Entwurf in der Ressortabstimmung zu prüfen. Und im Übrigen stelle Sigmar Gabriel jetzt schon zum zweiten Mal den gleichen Kompromiss in Frage. Jan Korte von den Linken spricht von einem bemerkenswert schlimmen Zustand der Großen Koalition. Ihn ärgert es besonders, dass der Streit auf dem Rücken von Kindern ausgetragen wird.
Das hat weder was mit Christlichkeit zu tun, noch mit Solidarität, noch mit Integration. Das ist wirklich eine Stimmungsmache auf dem Rücken der Allerschwächsten.
Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt findet es unfassbar, dass eine Regierungsseite offenbar nicht wusste, was die andere macht. Aber vielleicht finden Thomas de Maizière und Sigmar Gabriel ja übers Wochenende schon eine Lösung auf dem kleinen Dienstweg.
Katja Strippel berichtete aus Berlin. Nach den Plänen der fremdenfeindlichen Pegida-Bewegung sollte der heutige Sonnabend zu einem europaweiten Aktionstag gegen Masseneinwanderung und Islamisierung werden. In Dresden sowie in mehreren Hauptstädten benachbarter europäischer Länder gingen die Anhänger der Festung Europa auf die Straße. Allerdings auch tausende Gegendemonstranten, die ein Zeichen für mehr Weltoffenheit setzen wollten. Wie der Tag in der sächsischen Landeshauptstadt verlief, fasst Carsten Wolf zusammen.
Am späten Vormittag wurde heute in der Dresdner Innenstadt an beiden Elbseiten klar, hier ist was im Schwange. Die Polizeiwagen und Gerätschaften, die da am Theaterplatz und in der Nähe vom Königsufer auffuhren, waren dafür deutliche Zeichen. Pegida hatte eine Kundgebung angemeldet und es gab mehr als 10 Anmeldungen, die sich gegen Pegida wandten. Touristen verfolgten das Geschehen auch von der Brühlschen Terrasse aus. Gerechnet hatten sie mit sowas wohl nicht.
Nein, meine Frau ist da auch ein bisschen, gefällt ihr gar nicht. Wir sind aus Aachen und...
Das gefällt mir also absolut nicht. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich zu Hause geblieben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also... Nee, ist beängstigend.
Pegida traf sich heute Nachmittag zu einem europäischen Aktionstag unter dem Motto Festung Europa gegen Masseneinwanderung und Islamisierung. Bereits 10 Uhr gab es in der Synagoge einen Gottesdienst mit anschließender Begegnung. Auch Oberbürgermeister Dirk Hilbert, FDP, kam vorbei und verwies auf ausländische Mitbürger, die in Dresden an Hochschulen oder in Hightech-Unternehmen arbeiten.
Die seit vielen Jahren begeisterte Dresdner sind und sich engagieren und plötzlich Ängste in unserer Stadt erleben, die sie vorher überhaupt nicht kannten, die alle begeisterte Fans von unserer Stadt sind und mittlerweile eine gespannte Atmosphäre von Ängsten in der Gesellschaft sind. Und mit denen müssen wir uns dringend auseinandersetzen. Deswegen glaube ich auch nicht, dass wir die Probleme auf der Straße lösen, sondern wir lösen sie nur, indem wir miteinander ins Gespräch eintreten.
An der Frauenkirche im Herzen von Dresden wurde heute mehrere Stunden lang eine Mahnwache abgehalten, um damit ein Zeichen für Menschenfreundlichkeit zu setzen, wie Pfarrer Sebastian Veit es sagte.
Und zwar vor dem Hintergrund, dass andere ein ganz anderes Zeichen setzen wollen. Die Frauenkirche ist ein Ort, der seit einem Vierteljahrhundert nach der Friedlichen Revolution für Frieden und Versöhnung steht.
Für die Veranstaltung Solidarität statt Ausgrenzung hatten das Bündnis Herz statt Hetze und der DGB auf den Theaterplatz vor der Semperoper eingeladen, wo eine Band aus Frankfurt spielte. Und wo Martin Dulich, SPD, sächsischer Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident, ans Mikrofon trat und sagte, dass nicht etwa die Politik das Asylthema bewältigen könne, sondern sich alle gemeinsam der Herausforderung stellen müssten.
Und deshalb sage ich auch immer wieder, lassen Sie uns Integration riskieren. Ganz bewusst auch riskieren, weil es gibt keinen fertigen Bauplan dafür. Aber riskieren heißt sich auch einfach mutig dieser Herausforderung zu stellen. Auch zu akzeptieren, dass wir vielleicht Fehler machen werden, dass nicht alles gut geht. Aber immer wieder anzufangen und daraus auch eine Chance für uns zu nutzen oder herauszulesen.
Kurz nach 15 Uhr begann Pegida die Kundgebung am sogenannten Königsufer in Dresden. In mehreren europäischen Städten hatte es Demonstrationen von ähnlich gelagerten Bewegungen gegeben. Die seien wegen der Zeitverschiebung teilweise auch schon vorbei, sagte der erste Pegida-Redner des Tages. Merkel muss weg. Rufe waren das Erste, was in Richtung Dresdner Altstadt schallte. Man war live mit einem Vorort von Prag verbunden.
Millionen von einwanderungswilligen Afrikanern und Menschen aus dem Nahen Osten warten aktuell auf das Frühjahr, auf das bessere Wetter im Mittelmeerraum und werden sich mit allem, was schwimmt, auf den Weg in unsere Länder, auf den Weg nach Europa machen.
Eine Festung Europa, das klinge zwar hart, sei aber leider die einzige Chance, als ein Gebiet von verschiedenen aufgeklärten Kulturnationen zu überleben, hieß es weiter bei Pegida. Die Behörden hatten Hinweise darauf, dass heute auch gewaltbereite Demonstranten nach Dresden kommen sollten. Bis zum späten Nachmittag verliefen die Veranstaltungen geordnet und friedlich.
Aus Dresden, Carsten Wolf. Nicht ganz so friedlich verliefen die Demonstrationen an den Standorten der europäischen Pegida-Ableger. In Prag und Amsterdam etwa kam es zu Zwischenfällen, die in der niederländischen Metropole sogar zum Abbruch einer Kundgebung führten. Einen Überblick über die Ereignisse des Tages und über die Reaktionen von Europapolitikern auf die Bewegung der Fremdenfeinde gibt Ralf Siener.
Um 15 Uhr begann die Pegida-Demonstration in Amsterdam mit knapp 200 Teilnehmern.
Die Demonstration von Pegida beginnt Saterdagmiddag um 3 Uhr bei der Stopera.
Doch bereits nach 1,25 Stunden beendete Amsterdams Bürgermeister die Kundgebung und auch die Gegendemonstration, zu der mehrere niederländische Parteien aufgerufen hatten.
Die Gegendemonstration, genannt Flüchtlinge welkom, Rassisme niet, ist davor.
Insgesamt 15 Personen wurden festgenommen. Aus Sicherheitsgründen rief Amsterdams Bürgermeister die Pegida-Anhänger auf, bereitgestellte Busse zu besteigen und den Ort der Kundgebung zügig zu verlassen. Kurz vor dem Beginn der Pegida-Demonstration war ein verdächtiges Paket entdeckt worden, dessen Inhalt von Sprengstoffexperten der Amsterdamer Polizei untersucht wird. Eine neue Pegida-Demonstration in Amsterdam wurde für den 18. März angekündigt. Die beste Antwort auf die Demonstrationen von Pegida in Europa wären Einigkeit und Solidarität in der EU-Flüchtlingspolitik, sagte der grüne Europaabgeordnete Sven Giegold gegenüber dem ARD-Hörfunkstudio Brüssel.
Die Demonstranten berufen sich auf europäische Werte, um genau diese mit ihren rassistischen Tiraden schwer zu verletzen.
Das Ziel der europaweiten Pegida-Demonstration sei klar, so Giegold.
Diese Leute wollen aus Europa eine Festung des Fremdenhasses machen.
Mit ihren Scheinlösungen füllten die Rechtsextremen ein Vakuum, geschaffen durch die Unfähigkeit der EU-Staaten, gemeinsame Lösungen in der Flüchtlingspolitik zu finden, so Giegold. Die Flüchtlingsdebatte ist nach Ansicht des grünen Europapolitikers viel zu stark zwischen sogenannten Gutmenschen und Wutbürgern polarisiert. Ähnlich wie Giegold hofft auch der liberale Europaabgeordnete Alexander Graf Lambsdorff nach den Pegida-Demonstrationen, dass es nicht zu einer europaweiten Allianz der Rechtspopulisten kommt.
Das Ganze ist aber deswegen mittel- oder langfristig immer zum Scheitern verurteilt, weil irgendwann diese in Hass vereinten Nationalisten gegeneinander laufen werden.
Nach Lambsdorffs Ansicht ist es geradezu logisch,
dass wenn ich mein eigenes Land für das einzig Wahre halte, dass dann ich mit den Leuten aus anderen Ländern früher oder später Probleme bekommen werde.
Doch angesichts der neuen syrischen Flüchtlingsströme an der Grenze zur Türkei und der weiterhin in der Flüchtlingsfrage zerstrittenen EU ist sich niemand in Brüssel sicher, wie sich die rechtspopulistischen und rechtsextremen Strömungen in der Europäischen Union entwickeln. Deshalb betont der liberale Europapolitiker Lambsdorff, Pegida sei in Teilen eine gefährliche und rassistische Bewegung,
die mit aller Härte von allen Demokraten gemeinsam bekämpft werden muss.
Die größte anti-islamische Demonstration außerhalb Dresdens fand heute Nachmittag in Prag statt. In der tschechischen Hauptstadt versammelten sich rund 1500 Sympathisanten der deutschen Pegida-Bewegung. Als Erfolg konnten die Veranstalter ihre Kundgebung dennoch nicht verbuchen, wie Stefan Heinlein zu berichten weiß.
Der historische Platz vor der Prager Burg blieb halb leer. Die Veranstalter hatten im Vorfeld mit deutlich mehr Teilnehmern gerechnet. Zum Auftakt der Kundgebung wurde live eine Rede von der zeitgleichen Pegida-Demonstration in Dresden per Videoschaltung übertragen.
Hallo Dresden, Prag bringt Dresden natürlich.
Die Forderung nach einem sofortigen Stopp der Aufnahme von Flüchtlingen aus islamischen Bürgerkriegsländern wurde mit Beifall begrüßt. Die Polizei hatte das Prager Burggelände mit mehreren hundert Einsatzkräften gesichert. Dennoch kam es am Rande der Veranstaltung zu kleineren Auseinandersetzungen zwischen einigen Anhängern der Anti-Islam-Bewegung und Gegendemonstranten. Partner der deutschen Pegida ist in Tschechien der fremdenfeindliche Block gegen den Islam und eine ultrarechte Parlamentspartei. Für die Mehrzahl der Demonstranten in Tschechien ist die Pegida-Bewegung im Nachbarland Sachsen ein Vorbild.
Pegida ist ausgezeichnet, eine großartige Bewegung. Wir kämpfen alle gemeinsam gegen die Islamisierung Europas und die Politik von Frau Merkel, die uns ausrotten will. In der slowakischen Hauptstadt Bratislava kamen nach Angaben der Polizei nur rund 50 Teilnehmer zu einer Kundgebung einer kremltreuen Splitterpartei. Der Versuch einer Videoschaltung nach Dresden scheiterte an technischen Problemen.
Und auch in der polnischen Hauptstadt Warschau war für heute eine islamfeindliche Demonstration angemeldet worden. Wie sie verlief, fasst Jan Paluka zusammen.
Unter fremden und islamfeindlichen Schmähgesängen versammelten sich in Warschau gut 1000 Ultranationalisten, um gegen eine vermeintliche Islamisierung Europas zu protestieren. Darunter vor allem junge Männer aus der örtlichen Hooligan-Szene. Auf Einladung der polnischen Organisatoren vom äußersten rechten Rand des politischen Spektrums trat dabei auch die Dresdner Pegida-Frontfrau Tatjana Festerling auf, vor der Sigismundsäule am Warschauer Schlossplatz. In Deutschland sei die vermeintliche Islamisierung in vollem Gang, behauptete Frau Festerling, es sei bereits zu ersten Steinigungen gekommen. Zahllose Deutsche unterwürfen sich zwangsweise dem Islam, Vergewaltigungsopfer bäten ihre Peiniger noch um Verzeihung. Polnische Redner hatten zuvor gewarnt, wenn Deutschland erst in die Hände der so wörtlich islamischen Invasoren gefallen sei, gemeint sind die Flüchtlinge, werde Polen als nächstes erobert und die Scharia eingeführt. Der Flüchtlingszuzug ist bislang an Polen praktisch vollständig vorbeigegangen, gleichwohl ein großes Thema in Medien und privaten Gesprächen.
Soweit die Berichte über islamfeindliche Demonstrationen in Europa. In der vergangenen Nacht bebte im Süden von Taiwan die Erde. Bei dem Beben der Stärke 6,4 kamen mindestens 11 Menschen ums Leben. Hunderte wurden zum Teil schwer verletzt. Weitere Informationen von unserem Asien-Pazifik-Korrespondenten Jürgen Hanefeld.
Das Erdbeben der Stärke 6,4 traf vor allen Dingen die südwestliche Küstenstadt Tainan. 9 Gebäude brachen komplett in sich zusammen, weitere Häuser wurden schwer beschädigt. Die Opferzahlen werden wahrscheinlich steigen. Den Rettungsmannschaften ist es gelungen, 220 Menschen aus einem 17-stöckigen Wohnhaus zu befreien, das in der Nacht kollabiert war. Mindestens 30 Menschen aus diesem Gebäude werden noch vermisst. Durch die inzwischen eingebrochene Dunkelheit werden die Rettungsarbeiten behindert. Das Erdbeben überraschte die Taiwaner kurz vor 4 Uhr morgens. Dieser Tatsache ist es zu verdanken, dass die heftige Erschütterung vergleichsweise wenige Opfer gefordert hat. Die meisten Bewohner lagen in ihren Betten. Bei früheren Erdbeben dieser Größenordnung waren oft mehrere hundert Tote zu beklagen. 1999 sogar mehr als 2400. Das Erdbeben der vergangenen Nacht zerstörte auch die Strom-, Gas- und Wasserversorgung von Tainan. Es handelt sich um die mit knapp 2 Millionen Einwohnern, fünftgrößte Stadt des Landes. Japan, China und die USA haben technische Hilfe angeboten.
Informationen von Jürgen Hanefeld. Französisch lernen ist nicht einfach. Die Grammatik ist kompliziert und eigentlich muss man sich sogar gleich mit zwei Sprachen vertraut machen, dem gesprochenen und dem geschriebenen Französisch. Selbst Muttersprachler tun sich damit schwer, wie der heftige Widerstand zeigt, auf den eine Rechtschreibreform stößt, die in unserem Nachbarland gerade durchgesetzt werden soll. Astrid Korall berichtet.
Ja, Französisch lernen ist manchmal gar nicht so einfach und vor allem Französisch schreiben. Denn die Sprache hat da ihre ganz besonderen Eigenheiten. Da muss der Schreiber mal einen Strich nach rechts oder einen Strich nach links über einen Buchstaben setzen und manchmal auch ein kleines Dach.
L'accent circonflexe.
Genau, Accent circonflexe heißt dieses kleine Dach, das gerne über A, E, I, O und U thront. Doch einige Vokale sollen bald ohne Dach dastehen, zumindest in manchen Schulbüchern. Der Accent circonflexe wird nach und nach verschwinden, erklärt Sylvie Marseille vom Verlag Edition Berlin. Zum Beispiel das Wort s'entraîner. Das wird nur noch mit einem I ohne Accent circonflexe geschrieben. Ein Einsatz für das Dach brach los in Frankreich, als das bekannt wurde. Unter dem Hashtag Je suis circonflexe und Réformorthographe fanden sich in den sozialen Netzwerken schnell Gegner der Pläne zusammen. Ein Verteidiger der Schreibweise der französischen Stadt Nîmes schrieb, Nîmes ohne Accent, nicht im Traum. Ich halte davon nichts. Die Accents gehören zur französischen Sprache doch dazu. Also ich bin dafür, weiterhin das alte Französisch zu lernen. Und es bleibt ja nicht beim Dach. Auch auf ihren Bindestrich sollen einige Wörter künftig verzichten. Soll heißen, Weekend und Portemonnaie werden in manchen Schulbüchern bald zusammengeschrieben. Und das PH wird zum Teil durch ein F ersetzt. Man kennt das aus der deutschen Rechtschreibung. 2400 französische Wörter sollen so geändert werden. Blöd nur, dass das, was da gerade für Aufregung in Frankreich sorgt, gar nicht neu ist, sondern schon 26 Jahre alt. Was jetzt passiert ist, dass die Verlage, die gerade die neuen Schulbücher entwickeln, beschlossen haben, die Regeln zu übernehmen, die der französische Sprachrat und die Académie française beschlossen haben. Und zwar schon 1990. Bildungsministerin Najat Vallaud-Belkacem versteht die ganze Aufregung dann auch nicht. Schließlich blieben beide Schreibweisen richtig und das Dach, also der Accent Circonflex, bleibt auf dem A und dem O, über dem I und U kann es stehen oder eben auch nicht. Und Sylvie Massé vom Schulbuchverlag sagt, dass in einigen ausgewählten Schulbüchern die neue Rechtschreibung schon steht. Das allerdings ist offenbar nur niemandem bislang wirklich aufgefallen.
Aus Paris, Astrid Korall. Und damit zum Sport im Echo des Tages. Die Fußball-Bundesliga hatte auch heute wieder einige Überraschungen zu bieten. Welche verrät uns jetzt Mats Nicholson?
Der VfB Stuttgart startet durch, Borussia Dortmund lässt Punkte liegen. Aber als erstes blicken wir mal nach Leverkusen. Da läuft das Topspiel zwischen Bayer 04 und dem FC Bayern. Nach knapp 24 Minuten steht es noch 0:0 in Leverkusen. Bayern kann die Tabellenführung ausbauen. Verfolger Borussia Dortmund, das Team von Trainer Thomas Tuchel, hat am Nachmittag nämlich nur 0:0 bei Hertha BSC gespielt.
Ja, aber glaube ein zähes Spiel. Aber ganz ehrlich, es hat für beide Mannschaften auch der Platz nicht hergegeben, einfach auch noch besser zu spielen. Ja, wir haben es dann geschafft, nach einem längeren Zeitraum sehr dominant zu werden. Haben es leider nicht geschafft, für uns zu entscheiden. So, deshalb ja, war es wahrscheinlich für die neutralen Zuschauer nicht ganz so interessant heute.
Dortmunds Trainer Thomas Tuchel nach dem 0:0 seines BVB bei der Hertha. Bei Hannover 96 gehen ganz langsam aber sicher die Bundesliga-Lichter aus. Die Niedersachsen haben auch das dritte Rückrundenspiel verloren und wieder ganz schlecht gespielt. Das Team um Nationaltorwart Ron-Robert Zieler unterlag Mainz mit 0:1.
Trotzdem, aufgeben ist nicht. Wir kriegen es halt einfach aktuell überhaupt nicht auf den Platz, dass wir es uns vornehmen. Und es reicht nicht, um Spiele zu gewinnen.
Es ist inzwischen auch deutlich mehr als einfach nur eine sportliche Krise. 96 ist mit nur 14 Punkten weiter abgeschlagen Tabellenletzter und ist in 20 Bundesligaspielen 17 Mal in Rückstand geraten. Das alles sind Bilanzen eines Absteigers. Die Stimmung beim Niedersachsen-Rivalen VfL Wolfsburg ist kaum besser, auch wenn der VfL mit dem Abstieg natürlich nichts zu tun hat. Der hochambitionierte Champions-League-Club wartet nun seit 7 Spielen auf einen Sieg in der Bundesliga. Und heute gab es eine ganz bittere 0:3-Klatsche auf Schalke für den VfL mit Trainer Dieter Hecking.
Wir müssen den Kopf hochnehmen. Das ist eine schwierige Phase gerade für uns, ja, die wir durchleben. 7 Spiele nicht gewonnen, das ist nicht angenehm. Das Zusammensein, das Zusammenarbeiten, denke ich, das ist das, was im Moment so ein bisschen fehlt bei uns.
Und deswegen hat der VfL Wolfsburg nun auch schon 8 Punkte Rückstand auf den Champions League Platz 3. Und genau dieser Platz ist ja das erklärte Saisonziel. Der VfB Stuttgart ist das beste Rückrundenteam. Drittes Spiel, dritter Sieg. Nach dem 4:2 in Frankfurt haben sich die Schwaben ins Tabellenmittelfeld vorgekämpft und sind auf einmal nur noch 2 Punkte hinter dem VfL Wolfsburg. Der FC Ingolstadt besiegte zu Hause Augsburg mit 2:1. Die deutschen Tennisfrauen kämpfen seit heute in Leipzig im Fed Cup um den Einzug ins Halbfinale. Nach 2 Einzelduellen gegen die Schweiz steht es 1:1. Andrea Petkovic hat ihr Auftaktspiel verloren, dann aber konnte die Kielerin Angelique Kerber ausgleichen. Sie besiegte mit einem starken Auftritt die Schweizerin Baschinski in 2 Sätzen. Es war das erste Match nach Kerbers großartigem Triumph bei den Australian Open.
Der Schlüssel, glaube ich, dass das Publikum mich wirklich mitgezogen hat. Also klar bin ich ein bisschen müde, aber als ich da rausgegangen bin, hatte ich Gänsehaut pur. Und dieses Gefühl, nach so einem Sieg zu Hause spielen zu dürfen, war unbeschreiblich heute.
Angelique Kerber gewinnt also zwischen Deutschland und der Schweiz stets 1:1. Morgen geht das Duell dann in die Entscheidung in Leipzig. Benedikt Doll ist beim Biathlon-Weltcup im kanadischen Canmore im Massenstart als bester Deutscher auf den 2. Platz gelaufen. Es gewann der Italiener Windisch, der Harzer Arndt Pfeiffer landete als zweitbester Deutscher auf Platz 8.
Der Sport im Echo des Tages mit Mats Nicholson. Soweit unser Überblick über das Geschehen des Tages. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss, sagt Michael Weidemann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.